Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Ein gutes neues Jahr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei meinem Podcast Geld und Leben. Das abgelaufene Jahr 2024 war eines zum Vergessen. Die Konjunktur strauchelte, wir schlitterten tiefer in eine Rezession und auch an den Börsen machten die Anleger sehr durchwachsene Erfahrungen. Aber haken wir das Jahr 2024 ab und schauen wir uns Jahr 2025. Dazu möchte ich meinen Studiogast sehr herzlich begrüßen. Er ist seit fast 23 Jahren Generaldirektor der Oberbank. Franz Gasselberger hat in dieser Funktion Staatskrisen, Bankenkrisen, Covid und massive Inflation miterlebt, aber auch wirtschaftliche Blütezeiten. Schön, dass Sie da sind, Herr Gasselberger.
Ja, ich bin sehr gerne gekommen. Herzlich grüß Gott.
Herr Gasselberger, die Oberbank hat jedes Jahr einen großen Kundenempfang, auch dieses Jahr wieder. Bei diesem Kundenempfang treten prominente Politiker auf oder Ex-Politiker auf, wie zum Beispiel Sigmar Gabriel oder heuer Karl Theodor zu Guttenberg. Aber ein zentraler Punkt ist auch Ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Lage. Sie haben im Vorjahr eine Kundenumfrage präsentiert, wo Sie gesagt haben, die Unternehmen sind optimistischer, als die Lage vermuten lässt. Tatsache war, die Lage ist noch viel schlimmer geworden. Und auch heuer gab es eine Umfrage, wo wieder eher der Optimismus gerade bei den Unternehmern überwiegt. Reden wir uns die Dinge schön oder brauchen wir diesen Optimismus, um Erfolg zu haben?
Ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, dass eigentlich wir immer wieder feststellen, dass trotz schwieriger Rahmenbedingungen die Kunden die Zukunft, vor allem die Unternehmer, die Zukunft durchaus positiver sehen, als die momentane Situation es zulässt. Und das sehen wir jetzt auch wieder bei der jetzigen Befragung, wo 70% unserer Unternehmen im heurigen Jahr an eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation einfach glauben. Und ich glaube, es ist wichtig, wir brauchen diesen Optimismus. Es ist wichtig, dass wir diese Negativspirale nach oben durchbrechen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass das nie nur Zweckoptimismus ist, sondern dass sich das auch entsprechend begründen lässt. Und ich glaube, es gibt dafür auch gute Argumente.
Welche Argumente gibt es dafür?
Naja, ich glaube, wir werden 2025 als das Jahr der Zinssenkungen erleben. 4 Zinssenkungen, der Leitzinssatz von 3% auf 2%. Wir müssen allerdings ein bisschen geduldig sein, denn die Wirkung der Senkungen wird etwas auf sich warten lassen. Also eine Faustregel ist, wenn die Zinsen um 1% zurückgehen, dann dauert es ungefähr fast ein Jahr, bis dass die Wirtschaft um 0,8% einfach ansteigt. Ich glaube, das ist ein Thema. Und ich glaube, es könnte durchaus sein, dass Europa heuer positiv überraschen könnte. Denn wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Morgen nicht mehr weit. Aber ich glaube, es gibt da ein paar Prämissen, Überlegungen, wo diese Überlegung durchaus Platz greifen könnte. Eben, die Zinssenkungen finden statt. Deutschland überwindet einfach diese Schuldenregel, die sie hat, und beginnt wieder zu investieren. Europa hört mit der Überregulierung auf und setzt eine Trendwende ein. Und das ist, was sich niemand zu denken oder zu sagen traut oder hofft, ist einfach auch, dass dieser Russland-Ukraine-Konflikt ein Ende findet. Und das würde einen gewaltigen Stimmungsumschwung bringen, den wir dringend bräuchten.
Ihr Wort in Gottes Ohr, aber die Finanzmärkte sehen das momentan noch nicht so positiv. Sie haben auch im vergangenen Jahr mit meinem Kollegen Alexander Zense ein Gespräch geführt, wo es um die Anleihenentwicklung in der Staatsanleihen gegangen ist. Und da ist herausgekommen, dass doch viele europäische Staaten für ihre sehr lose Geldpolitik und für ihre Schuldenpolitik abgestraft werden und sich bei dem Rückzahlen von Schulden schwerer tun. Gerade wie Frankreich, Deutschland, aber natürlich auch Österreich. Ist das nicht ein Damoklesschwert, das da ein bisschen über uns hängt?
Ich glaube, hier muss man unterscheiden. Ich glaube, die Kapitalmärkte insgesamt sind weltweit sehr gut gelaufen. Wenn man sich überlegt, dass die amerikanischen Börsen um 24% zugelegt haben, die deutschen Aktienmärkte um 17%, dann ist das die eine Seite. Die andere Seite, da haben Sie recht, ist ganz einfach, dass das Thema Staatsschulden zunehmend von den Finanz- und Kapitalmärkten eingepreist wird. Das heißt, die Risikoaufschläge für deutsche, auch für österreichische, ja auch für französische Staatsanleihen sind im Steigen begriffen. Das ist noch nicht problematisch, aber der Trend ist kein guter und kein positiver. Wenn man überlegt, dass Frankreich ein Budgetdefizit von 5% akzeptiert, ja, dann kann man sich eigentlich nur wundern, wenn man sich überlegt, dass Österreich trotz Rekordsteuereinnahmen, ja, ein Budgetdefizitverfahren mehr oder weniger am Hals hat, dann ist das eigentlich für die Republik, die eigentlich Rekordsteuereinnahmen hat, eigentlich eine wahrliche Blamage, ja. Und es gibt da einen Sager, der da heißt, die Staatsschulden sind so lange kein Problem, bis dass sie ein Problem sind. Ja. Und ich glaube, wir sind da noch weit entfernt. Ja, auch die Amerikaner sind ja hochverschuldet. Aber ich glaube, diese Entwicklung sollte man doch mit einer gewissen Aufmerksamkeit verfolgen. Nicht nur als Marktteilnehmer, sondern auch als Regierungsverantwortlicher.
Die wenn Europa sich irgendwie aus der Krise herausziehen, so ist die Frage, wer im Sinne von Münchhausen die Haare ergreift und sich damit aus dem Sumpf herauszieht. Wo sehen Sie die Personen oder die Mächte, die Europa aus dem Sumpf herausziehen können?
Also ich glaube, dass vielleicht doch jetzt die Erkenntnis da ist, ja, dass diese Überregulierung eigentlich nicht zielführend ist. Man hat die Wirtschaft in Grund und Boden gnadenlos reguliert. Hier, glaube ich, wird ein Umdenken einfach Platz greifen. Das glaube ich schon. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach an der Stimmung arbeitet. Und Stimmung ist 50% der Wirtschaft. Und Stimmung ändert sich doch relativ schnell. Und ich habe ja ein bisschen versucht zu skizzieren, wenn hier Impulse kommen aus einer möglichen Beendigung des Russland-Ukraine-Konfliktes oder wenn die größte Wirtschaftsnation Europas, nämlich Deutschland, wieder beginnt zu investieren, wenn man hier wieder ein ambitioniertes Regierungsprogramm einfach auf die Beine stellt, ja, dann könnte einfach hier sich die Stimmung verbessern. Und wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Länder um uns herum, ja, eigentlich bessere Wirtschaftszahlen haben. Die CEE-Länder, Tschechien, Ungarn, Slowakei, überall dort, wo die Oberbank vertreten ist, hat man stärkeres Wirtschaftswachstum. Nur wird in den Medien hier im Lande darüber wenig berichtet. Oder auch die südeuropäischen Länder, Italien, Griechenland, Spanien haben sehr, sehr gute Zahlen. Portugal, ja, die haben viel aus der Krise gelernt. Dort hat sich die Wettbewerbsfähigkeit einfach verbessert. Die Lohnstückkosten steigen nicht so stark. Das heißt, Europa ist eigentlich, was Wettbewerbsfähigkeit anbelangt, etwas zueinander gerückt, allerdings zulasten der Österreicher, der Deutschen und anderer mitteleuropäischer Länder.
Wie kann Österreich aus seiner Krise wieder herauskommen? Geht das ohne Deutschland überhaupt?
Also ich glaube schon, dass ein jeder vor der eigenen Tür kehren muss, ob als Unternehmen oder auch als Staat. Und ich glaube, dass man hier durchaus konjunkturstimulierende einfach Zeichen setzen könnten. Aber ich glaube, das Wichtigste wäre eben, und das ist eine Herkulesaufgabe, den Staatshaushalt zu sanieren, ja, durch Nicht-Einführung von neuen Steuern. Ja, man redet zum Beispiel über Steuern, wo wir im internationalen Vergleich eher tief sind. Mir redet aber nicht davon, über die Steuern, wo wir international eigentlich eher zu den Schlusslichtern einfach gehören. Und ich glaube, wenn der Faktor Arbeit nachhaltig und glaubwürdig entlastet wird, ja, dann glaube ich, könnte das schon Impulse geben, insbesondere auch für den privaten Konsum, der ja trotz hoher Realeinkommen einfach schwach ist und leidet, was ja eigentlich niemand versteht, was natürlich die Banken freut, weil die Sparquote entsprechend hoch ist. Aber ich glaube, wir bräuchten hier ein paar so positive Impulse. Und es ist allerdings nicht alles nur auf steuerliche Themen zu reduzieren. Ich glaube, es ist auch wichtig oder wäre wichtiger, und das versuche ich auch immer wieder politischen Gruppierungen zu vermitteln, den Arbeitenden, den Leistenden, den Fleißigen und den steuerzahlenden Menschen entsprechende Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen. Ich glaube, die sind es, diejenigen, die die Republik einfach hochhalten, ja, und die auch die Basis für unseren Sozialstaat einfach bilden. Also steuerliche Aspekte alleine sind in der Argumentation und in der Rhetorik einfach zu gering, zu wenig. Man muss den Leuten auch einmal Danke sagen und muss den vielen Österreichern, die täglich fleißig und pünktlich und verlässlich in die Arbeit einfach fahren. Ich glaube, das tut niemand. Ja, ich glaube, diese Wertschätzung und diese Leute wissen, dass Arbeit nicht die dunkle Seite des Lebens ist, sondern dass sie es mit Freude einfach machen, weil sie sich dabei einfach wohlfühlen und auch ihre Erfolgserlebnisse einfach haben. Ich glaube, das gehört einfach auch dazu.
Da wird Ihnen sicher kaum jemand widersprechen. Tatsache ist aber, Österreich muss auf der einen Seite ein Budget sanieren und gleichzeitig soll das Land Impulse setzen, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Wie geht das zusammen?
Ja, diese Frage habe ich natürlich auch den politischen Verantwortlichen oder auch Teilnehmer bei den Regierungsverhandlungen auch gestellt und das wird sicherlich eine Herkulesaufgabe einfach werden, ja, aber es muss gelingen, ja, und ich bin auch überzeugt, also unter dem Motto you always work better under pressure, also es gelingen dir gute Ergebnisse, wenn du auch entsprechend unter Druck bist, ja, dann glaube ich, wenn man genau hinschaut, dann wird uns einfach viel mehr möglich sein, als wir vielleicht jetzt glauben, ja, und wir brauchen Regierungsverantwortliche, die eigentlich über die Wahlperiode hinausdenken. Ich weiß, auch das ist kaum vorstellbar, aber ich glaube, am Thema Eintrittsalter wird man auch nicht herumkommen. Ja, es geht nicht, dass die Lebenserwartung immer höher wird, aber dass die Leute trotzdem im Durchschnitt mit 62 oder 63 in Pension gehen und einer wie ich muss mich dann immer wieder fragen lassen. Ja, das empfinde ich auch oft als unverschämt, ja, dass ich mit 66 Jahren immer noch mit dabei bin. Ja, aber ich tue das mit Freude und ich glaube, das ist einfach wichtig. Die Lebenserwartung wird immer höher und damit muss auch das Pensionsantrittsalter einfach in die Höhe gehen. Dazu bekenne ich mich.
Die gescheiterten Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS sind ja daran gescheitert, auch dass man sich beim Thema Geld, Steuern und Staatssanierung nicht einigen konnte. Da schwirrten dann neue Steuern oder höhere Steuern auch durch den Raum, wie zum Beispiel höhere Steuern für die Banken, die ja zuletzt sehr gut verdient haben. Haben Sie eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass die Oberbank so gut verdient?
Na, ich glaube, wir müssen aufpassen, dass einfach die politischen Gruppierungen, politische Gruppierungen, nicht dazu verfallen, einfach komplexe Themen populistisch einfach darzustellen. Und das ist wieder Bankenabgabe über Gewinnsteuern sind hier ein gutes Beispiel. Wir sollten doch stolz sein, dass die österreichischen Banken sich in den letzten 10 Jahren besser als der europäische Durchschnitt entwickelt haben. In Österreich gibt es keinen funktionierenden Kapitalmarkt, daher müssen die Privaten über Kredite finanziert werden. Dazu braucht man Eigenkapital. In wirtschaftlich schlechten Zeiten brauchst du entsprechende Eigenkapitalpuffer, damit du das Risiko entsprechend tragen kannst. Viele unserer Kunden wollen sich darauf verlassen, dass ihre Einlagen bei den Banken ganz einfach sicher sind. Viele Banken sind börsennotiert, haben Aktionäre, die natürlich auch eine entsprechende Performance und auch eine entsprechende Dividendenzahlung einfach erwartet. Ja, und ich glaube, wir haben ja eine Bankenabgabe, wir zahlen ja Bankensteuern, ja. Und ich glaube, wenn man da noch eins draufsetzen würde, dann wäre das für den Wirtschaftsstandort Österreich eine zusätzliche Schwächung. Daher lehne ich das ob den genannten Argumenten rundum ab.
Wir haben jetzt da doch eine größere Welle an Insolvenzen erlebt, 2024, auch in Oberösterreich, besonders mit KTM. Wie stark sind die Banken von diesen Insolvenzen betroffen?
Ja, natürlich. Glaube ich, schlägt das auch auf die Risikogebarung der Banken entsprechend nieder. Aber ich glaube, es hängt auch immer davon ab, ja, wie die Besicherungssituation in dem konkreten Fall einfach ausschaut, ja. Und wenn du einen Kredit hast, der hier natürlich von einer Insolvenz betroffen ist, aber du bist entsprechend besichert, dann ist natürlich der Risikovorsorgebedarf oder wie wir sagen Wertberichtigungsbedarf entsprechend geringer.
Sie können also trotz KTM-Pleite ruhig schlafen?
Ich kann sehr ruhig schlafen.
Herr Gasselsberger, Sie haben schon angesprochen, die Börsen in den USA, aber auch in Deutschland haben vergangenes Jahr sehr gut performt. Die Anleger, die da investiert waren, haben sicher große Freude gehabt. Wenn man in Österreich an der Börse investiert ist, ist das Glücksmoment eher gering. Warum ist Österreich eigentlich als Börseplatz nach wie vor so unterbewertet?
Na, ich glaube, das hängt einfach einmal mit der Marktenge zusammen, die heimischen Titel einfach hier zu ertragen haben. Das heißt, es fehlt im Moment gerade an der Wiener Börse auch sehr stark das internationale Kapital. Das zweite ist, dass auch die Industriebetriebe natürlich gerade im letzten Jahr nicht besonders gut performt haben. Und getragen wurde der Zuwachs an der Wiener Börse vor allem durch die gute Entwicklung der heimischen Banken. Das muss man ganz einfach einmal so sagen, ja. Aber im Vergleich zu Deutschland oder zu Amerika sind wir trotzdem eher bei den Schlusslichtern. Viele Aktien sind scheinbar günstig bewertet, ja. Aber ob sie wirklich günstig bewertet sind, entscheidet einfach das nächste und das übernächste Jahr. Denn die Börsen bilden ja immer die Zukunft ab und die Zukunftserwartung ab. Und es hängt einfach auch immer von den Gewinnerwartungen der nächsten Jahre ganz einfach ab. Aber ich glaube, auch viele Unternehmen, die hier an der Wiener Börse notieren, könnten durchaus, genauso wie viele andere europäische Unternehmen, positiv überraschen, wenn die von mir bereits skizzierten Rahmenbedingungen eintreten.
Gehört auch Ihre größte Beteiligung, die Voestalpine, dazu, die ja momentan vom Kurs nicht besonders glücklich aussieht?
Ja, natürlich auch. Aber natürlich ist natürlich auch die Stahlindustrie von der internationalen Konjunktur betroffen. Aber wir sind, ich bin dort Langzeitaufsichtsrat und bei dieser wichtigen Beteiligung sind wir vor allem im Management hervorragend aufgestellt und ich bin auch, was die Föst anbelangt, sehr zuversichtlich.
Auffällig war in den vergangenen Monaten, dass sowohl Gold als auch Kryptoassets massiv gestiegen sind. Die Kryptoassets nicht zuletzt dank des Wahlgewinns von Donald Trump in den USA. Aber ist diese starke Goldkurs und diese Steigerungen bei den Kryptoassets nicht auch Ausdruck dessen, dass die Währungen ein bisschen unter Druck kommen, zum Beispiel auch der Euro?
Also mit Krypto beschäftige ich mich nicht. Gold hat im letzten Jahr 30% zugelegt und das hängt auch damit zusammen, dass vor allem ein großer Marktteilnehmer, nämlich China, doch peu à peu, Schritt für Schritt, ihr Engagement in amerikanische Staatsanleihen etwas reduziert und als Alternative sich verstärkt in Gold veranlagt. Und ich glaube, dieser Trend wird sich weiter fortsetzen. Es kann durchaus sein, dass es bei Gold den einen oder andere Korrektur einmal gibt, weil nach 30% liegt ja das fast auf der Hand. Aber ich glaube, Gold als Beimischung zu betrachten, also nicht 50%, aber halt etwas geringer, glaube ich, ist kein Fehler und das haben unsere Anlagenstrategien auch immer mit berücksichtigt.
Warum befassen Sie sich nicht mit Kryptoassets?
Ja, das ist für mich eine nicht nachvollziehbare spekulative Geschichte und das haben wir nicht in unserem Veranlagungsportfolio. Also das ist nicht unser Thema.
Wenn Sie Ihren Kundinnen und Kunden einen Tipp geben müssten jetzt, wie sie sich heuer an der Börse oder an den Finanzmärkten verhalten sollen, was könnte man so als grobe Richtlinie da ausgeben?
Also vor einem Jahr haben wir empfohlen, sich an den Kapitalmärkten zu beteiligen und einfach nicht alles nur in Cash, in Geldpositionen zu belasten, weil einfach Kapitalmarktveranlagungen langfristig sehen einfach günstiger sind und mehr Rendite bringen als Geld, reine Cash-Veranlagungen. Damals vor einem Jahr war der Mainstream gar nicht für die Kapitalmärkte. Und wenn man dann nach einem Jahr wieder zurückblickt, dann muss man ganz einfach sagen, die Kapitalmärkte haben sich hervorragend entwickelt. Und ich glaube, etwas in Vermögensveranlagung, in Investmentsfonds so zu investieren, ist auch im heurigen Jahr das Gebot der Stunde. Wichtig ist, dass diese Veranlagungen gut diversifiziert sind, vor allem regional diversifiziert sind und dass man den Blick über Österreich und auch über Europa hinaus braucht und dass wahrscheinlich auch im laufenden Jahr eigentlich Veranlagungen im US-Dollar-Raum wahrscheinlich die größte Performance und die größte Rendite einfach bringen, denn die Programme, die Donald Trump hier fährt, werden die börsennotierte und Unternehmen natürlich begünstigen.
Zum Abschluss komme ich nochmal zu den Zinsen, die ja sukzessive gesenkt wurden und weiter gesenkt werden. Gleichzeitig gibt es auch Warnungen, dass die Inflation zurückzehren könnte. Die aktuellen Schätzungen deuten ein wenig darauf hin, dass sich die Inflation nicht weiter abschwächen wird. Was erwarten Sie da?
Solange die Inflation zwischen 2-3% bleibt, fühle ich mich wohl. Unter 2% Inflation, dann haben wir ein Wachstumsproblem. Über 3% Inflation haben wir ein Zinserhöhungsthema. Ja, das heißt, das eine oder andere Zehntel mehr oder weniger in dieser Bandbreite ist eigentlich ideal. Das heißt, wir sind jetzt in der Wunschkonstellation. Also idealer kann es eigentlich nicht sein. Nur über die 3% sollte man nicht kommen und unter die 2% sollte man eigentlich auch nicht fallen. Also wenn es so bleibt, dann glaube ich, können wir Marktteilnehmer, ob auf der Kreditseite, auf der Einlagenseite, beruhigt in dieses Jahr blicken.
Gut. Herr Gasselsberger, ich sage herzlichen Dank für diesen umfassenden Ausblick auf das Finanzjahr 2025. Bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie sind auch bei der 41. Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei. Auf Wiederhören.
Bedanke mich.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.